Ja, schön, dass der Termin möglich geworden ist und wie gut, dass ich Sie nicht erst sensibilisieren muss über die grundlegenden Bedürfnisse. Ihnen muss ich nicht erklären, dass blinde und sehbehinderte Menschen so angewiesen sind auf das Hören, für die Orientierung, für die Sicherheit, für Informationen. Ihnen muss ich auch nicht erklären, dass nicht jeder Mensch mit Sehbehinderung ein Smartphone nutzen will und nutzen kann. Smartphones, mit denen viel möglich sein soll, aber die doch ja auch noch Sicherheitslücken haben. Und vermitteln brauche ich Ihnen ja auch nicht, dass auch behinderte Menschen einfach unterwegs sein müssen, sei es zur Arbeit, zu ehrenamtlichen Terminen oder auch einfach im Freizeitkontext. Und so kann ich gleich mit meinen Fragen in die Tür fallen, ins Haus fallen, Fragen zu Ampeln, zum ÖPNV und zur Elektromobilität. Es sind Anliegen, die immer wieder an mich herangetragen werden und die mich auch ganz persönlich bewegen.
Okay. Ja, schön, dass der Termin zustande gekommen ist. Das sind ja nun drei wesentliche Fragen. Ampeln, Elektromobilität, öffentlicher Personennahverkehr, ganz schön viel auf einmal. Ich würde sagen, das ist mir immer das Liebste, wir strukturieren das. Fangen wir also mit den Ampeln und Ihrem Anliegen an.
Ja, bei Ampeln ist es nun schon so, dass neue Ampelanlagen in der Regel mit Akustik, mit Vibration ausgestattet sind. Das ist wunderbar. Aber es gibt noch so viele alte Ampelanlagen, wo man, auch wenn man noch so gut hinhört, nicht hört, wann grün ist. Leider sind es auch oft komplexe Anlagen, wo man dann wirklich wegen einer einzigen Kreuzung den Weg nicht selbstständig zurücklegen kann. Und das andere Problem, abends werden Ampeln oft ausgeschaltet, die Akustik zumindest. Als wenn blinde Menschen abends nach 20, 22 Uhr nicht unterwegs sein dürften. Eigentlich könnte ich gleich heute Mittag fahren, weil ich die letzte Ampel nach Hause gar nicht mehr sicher überqueren kann.
Ja, und ich hatte ja auch im Vorgespräch gehört, dass Sie gesagt hatten, Ihnen ist mittlerweile auch zu Ohren gekommen, dass Ampeln ja gar nicht mehr piepsen müssten. Das sei ja sozusagen ein Konflikt auch mit dem Lärmschutz. Ist das richtig?
Ja, also es gibt Leute, die meinen, ja, die armen Nachbarn, was sie immer hören und trotz geräuschabhängiger Akustik ist es doch eine Lärmbelästigung und es gibt doch heutzutage Apps, die man nutzen kann oder es gibt doch noch andere Strukturen, was aber ja so nicht stimmt.
Okay, dann versuche ich mal mit diesem Thema zu beginnen und es ein bisschen aufzudröseln. Leider ist es nicht so einfach, wie häufig in der Juristerei, dass man sagen kann, ach, wir haben ja das Behindertengleichstellungsgesetz und da steht drin, was barrierefrei ist. Und dann wäre das sozusagen ein Anspruch, der nun unmittelbar sofort und gleich umzusetzen und zu verwirklichen wäre. So einfach funktioniert es leider nicht, sondern wir haben es zu tun mit Bundesrecht, aber wir haben es vor allen Dingen hier in dem Bereich auch zu tun, in vielen Bereichen mit dem Landesrecht. Und unser kleines Gespräch heute hier findet ja in Nordrhein-Westfalen statt. Also ich musste das jetzt einfach mal so als Beispiel herausgreifen. Auch wenn wir jetzt physisch in Berlin sind, haben wir virtuell die Nordrhein-Westfalen gewählt. Warum? Ich musste mich für ein Bundesland entscheiden. Wir haben 16 und ich kann hier nicht 16 Behindertengleichstellungsgesetze und Straßen- und Verkehrswegegesetze referieren. Dann sitzen wir nämlich heute Abend immer noch hier. Also spielt unser virtuelles Gespräch in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen bietet sich auch deshalb an, weil im Behindertengleichstellungsgesetz eine Novellierung stattgefunden hat, erst vor kurzem, und wir hier schon die Vorgaben aus dem Bund mit aufgegriffen haben. Und die Barrierefreiheit wird dort im Gesetz, ich verkürze das mal so ein bisschen, definiert, dass Anlagen oder gestaltete Umwelt eben barrierefrei ist, wenn sie in allgemein üblicher Weise und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, ganz wichtig, zugänglich und nutzbar ist. Das wird jetzt runtergebrochen auf die verschiedenen gestalteten Lebensbereiche, wie zum Beispiel auch der Straßenverkehrsraum. Aber wir haben erstmal die grundsätzliche Anlage oder Definition der Barrierefreiheit. So, also sagt uns das Gesetz, naja, in der Barrierefreiheit ist auch der Straßenraum und damit auch der Ampelbereich schon mal grundsätzlich mit vom Verständnis her umfasst. Aber so richtig viel weiter bringt uns das noch nicht, denn im Behindertengleichstellungsgesetz, und jetzt lese ich mal einfach einen Satz vor, Nordrhein-Westfalen, wir haben 16 unterschiedliche Regelungen in Deutschland, da heißt es dann so schön im Paragraph 7, wo es um die Gestaltung des öffentlicher Plätze und Straßen und so weiter geht. Da heißt es so schön, die Belange von Menschen mit Behinderungen und anderer Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen sind mit der Maßgabe zu berücksichtigen, dass die gesetzlichen, also nach Maßgabe der geltenden gesetzlichen Regelungen barrierefrei zu gestalten. Also sprich, das Behindertengleichstellungsgesetz sagt mir noch gar nichts. Er sagt mir nämlich nur nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen. Aber welche sind denn das nun? Das ist nämlich die nächste Frage. Also taste ich mich weiter. Und können wir Blinde ja auch ganz gut, tasten wir uns weiter, auch Landesrecht in dem Fall, also wenn es Bundesfernstraßen wären, wäre das was anderes, aber in dem Fall mal das entsprechende Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen. Und dort gibt es eben in Paragraph 9 auch Regelungen zur Barrierefreiheit. Oder überhaupt erstmal zur Planung, wie ist öffentlicher Straßenraum zu planen. Und da gibt es dann zunächst einmal eine Abwägung, also dass sozusagen abgewogen werden muss, die Interessen des Umweltschutzes, des Autoverkehrs, des Fußgängerverkehrs, des Radverkehrs und der Menschen, die ja, besonders gefährdet sind, am Straßenverkehr teilzunehmen. Also es ist sozusagen diese Belange alle, also es gibt immer eine Interessenabwägung zu tun, sind sozusagen bei der Planung und Umsetzung zu berücksichtigen. Und dann gibt es einen weiteren Satz, der da betrifft Menschen mit Behinderung. Und da heißt es dann, die Belange von Menschen mit Behinderung und anderer Menschen mit Mobilitätseinschränkungen sind mit dem Ziel zu berücksichtigen, möglichst weitgehende Barrierefreiheit zu erreichen. Also das Ziel des Gesetzgebers, möglichst weitgehende Barrierefreiheit zu erreichen, ist schon mal dort im Gesetz angelegt. Das heißt noch nicht, also da steht noch nicht drin, sind barrierefrei, sondern es ist das Ziel, möglichst weitgehende Barrierefreiheit zu erreichen. Dennoch hilft das natürlich weiter. Und was man vielleicht auch noch berücksichtigen muss, der Vorredner hat es gerade für den Gesundheitsschutz so ein bisschen gemacht, aber auch im Straßenverkehr ist das Thema Sicherheit ja immer eine ganz große Rolle. Da heißt es nämlich zum Beispiel im Paragraph 9a, also das zitiere ich jetzt einfach auch mal, die Straßen sind so herzustellen und zu unterhalten, dass sie den Erfordernissen der Sicherheit entsprechen. Ja, also auch das sind ja Anhaltspunkte, die man dann für die Argumentation nutzen kann, wo man sagen kann, okay, das erfordert es also, dass ich eine Lichtsignalanlage mit entsprechenden Bauten drumherum brauche, die dann entsprechend barrierefrei auch zu gestalten sind. Denn das hat nicht nur mit Teilhabe zu tun, sondern auch mit Sicherheit. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Argument. Ganz kleiner Punkt noch weiter. Wie macht man das dann in der Praxis? Also wie kommt so eine Lichtsignalanlage, wie richte ich den denn nun aus? Nun, da helfen uns die allgemeinen technischen Standards, die zum Beispiel in Form der DIN-Normen, die wir alle kennen, sogenannte antizipierte Sachverständigengutachten sind. Also wo es schon mal Regelwerke gibt, von denen, wenn man sie anwendet, davon auszugehen ist, dass sie also dem Stand der Technik auch entsprechen. Und hier haben wir zum Beispiel für den Bereich der Ampelkreuzung eben eine entsprechende DIN-Norm, das ist hier in dem Fall die 32981. Oder sicherlich hier bei Ampelkreuzungen auch noch zu berücksichtigen, die Bodenindikatoren, die dort ja eine Rolle spielen, das ist die 32984. Und was man sicherlich auch nicht vergessen darf in dem Kontext Teil 3 der 18040. Also da geht es ums barrierefreie Bauen. Also was ich nur sagen möchte, es ist ein komplexes Gebilde aus Gleichstellungsrecht, Straßenrecht und noch weiteren Maßgaben und eben, wie gesagt, den allgemeinen technischen Standards, die uns letztlich dazu bringen, wie öffentlicher Raum gestaltet wird. Und das Ziel, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, aber wirklich hier in der Gesetzgebung schon angelegt, Barrierefreiheit, das heißt Zugänglichkeit auch für blinde und sehbehinderte Menschen durch akustische und haptisch wahrnehmbare Lichtsignalanlagen zu gewährleisten. Das wäre so mal ein Ausflug, wie man das mal ein bisschen herleiten kann. Es ist noch viel komplizierter, aber ich denke, für den Einstieg hilft es ein bisschen weiter, das zu strukturieren. Sie hatten aber noch eine zweite Frage.
Ja, aber gut erstmal, dass ich so etwas habe, was ich bei den Behörden vorbringen kann. Der nächste Komplex betrifft den öffentlichen Nahverkehr. Es ist ja gut, dass wir auch dank der Bodenindikatoren mittlerweile gut Haltestellen finden, alles wunderbar. Aber das hilft mir noch nicht zu wissen, was mit den Verkehrsmitteln ist, die dort fahren. Die Straßenbahn, die kommt, ist das meine? Oder immer wieder gibt es auch die Frage, warum tut sich seit Minuten nichts an der Haltestelle und warum sind außerdem all die anderen Menschen gar nicht mehr da? Sehende Menschen bekommen es mit, bekommen Informationen über Störungen, über einfahrende Bahnen, über digitale Fahrgastinformationen. Ja, aber es gibt ja auch noch andere Bereiche im Bereich Verkehrsmittel, zum Beispiel das Türen finden. Nun stehe ich schön an der Haltestelle, die Bahn fährt ein, aber alle Türen bleiben geschlossen und ich finde keine Tür. Mir ist es wirklich schon oft passiert, dass nicht eine Bahn vor meiner Nase weggefahren ist, sondern an meiner Nase vorbei. Und in Verkehrsmitteln, ja, da dann immer die richtige Haltestelle zu erwischen, wo ich aussteigen muss, ist auch in manchen Gegenden eher Glückssache. Für all diese Fragen gibt es ja technische Lösungen, Ansagen der digitalen Fahrgastinformation die akustische Umsetzung. Es gibt Türfindesignale, es gibt Ansagen im Verkehrsmittel. Aber was habe ich in der Hand gegenüber den Verkehrsbetrieben?
Naja, das ist die wichtigste Grundlage, die wir erstmal haben und die auch immer eine große Rolle spielt, ist das Personenbeförderungsgesetz. Wir haben hier Regelungen im Paragraph 8 dieses Gesetzes, die eben dazu verpflichten, Nahverkehrspläne und soweit ich das jetzt mitbekommen habe, haben alle außer Hamburg einen solchen Nahverkehrsplan. Die Hamburger machen das ein bisschen anders. Aber wo man letztlich über eine Planung sozusagen sukzessive auch Barrierefreiheit herstellt. Das ist natürlich ein Prozess, als damals das Personenbeförderungsgesetz novelliert wurde. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her, ist man davon ausgegangen, dass man dann binnen der 10 Jahre, also bis zum 01.01.2022, und das ist ja nicht mehr lange hin, es dann auch schafft, Barrierefreiheit im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs über sozusagen die Bearbeitung solcher Nahverkehrspläne diese Zielrichtung hinzubekommen. Es wird in der Juristerei ein bisschen unterschiedlich bewertet, wie denn diese Zielstellung rechtlich auszulegen ist. Also heißt das sozusagen nur, dass die Pläne sozusagen vorsehen müssen, dass bis 2022 Barrierefreiheit immer und überall einbezogen ist? Oder ist das etwas mehr, dass nämlich bis 2022 tatsächlich auch Barrierefreiheit herzustellen ist, weil man ja schon eine ganze Weile mit dem Thema befasst ist. Fakt ist, man hat natürlich die Möglichkeit, wenn man das Gefühl hat, das läuft nicht so richtig mit dieser Planung und behinderte Menschen werden hier ungenügend einbezogen, auch die Möglichkeit juristisch über das Behindertengleichstellungsgesetz und hier auch über die 2016 geschaffene Schlichtungsstelle sich auch Gehör zu verschaffen und möglicherweise den Druck zu erhöhen, auch wenn es natürlich erstmal immer ganz, ganz wichtig ist, erstmal vor Ort Und das ist auch die bessere Lösung erstmal im Kontext mit allen Beteiligten, Netzwerkpartnern, hier auch Wege zu suchen, um Barrierefreiheit herzustellen. Auch hier steht natürlich das Personenbeförderungsgesetz nicht alleine, sondern ich habe die Gleichstellungsgesetzgebung im Behindertengleichstellungsgesetz zu berücksichtigen. Und ich habe auch, ich glaube, das wird bislang zu wenig berücksichtigt, natürlich die Vorschriften des Vergaberechts zu berücksichtigen. Hier haben wir seit noch nicht allzu langer Zeit europarechtliche Vorgaben, die jetzt auch in deutsches Recht umgesetzt werden müssen oder sind schon in deutsches Recht umgesetzt worden, schon in der letzten Legislaturperiode, dass nämlich bei der Leistungsbeschreibung, also wenn ich etwas ausschreibe, zum Beispiel auch ein noch europaweit ausschreibe, zum Beispiel einen neuen Bus, die Anschaffung eines neuen Busses, dass ich dann schon in der Leistungsbeschreibung das Kriterium der Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderung berücksichtigen und einbeziehen muss. Und das sind nämlich Punkte, glaube ich, wo noch viel zu wenig drauf geschaut wird, wie werden Ausschreibungen eigentlich gemacht, wie wird das gemacht und wie wird das nachher auch nachgehalten und überprüft. Das sind, denke ich, so Punkte, die man hier berücksichtigen muss. Und natürlich gibt es auch wieder technische Regelwerke, Empfehlungen, die dann entsprechend einbezogen werden, wenn es um den Bau von Haltestellen, aber auch dann eben für die Betriebnahme von Fahrzeugen zur Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs genutzt werden. Und da würde ich gleich zum letzten Punkt kommen, wenn wir schon mal beim Verkehr sind. Aber es war ja noch ein Thema, was Sie ansprechen wollten, ne?
Oh ja, Elektromobilität, das ist ein Bereich, der jetzt wirklich vielen Menschen bei uns Sorge bereitet. Sorge, höre ich ein Auto, was sich nähert, wenn ich die Straße überquere? Bekomme ich mit, wenn in der Nähe von Parkplätzen ein Fahrzeug losfährt? Oder wenn ich am Bahnhof stehe und auf ein Taxi warte, kriege ich eigentlich mit, dass eines ankommt? Das sind wirklich auch, ist ein Komplex, wo die Menschen wirklich richtig Angst haben, was da in den nächsten Jahren auf sie zukommt.
Ja, also ist diese Gefahr ist erkannt worden und das ist ja etwas, was auch nicht nur Blinde und Sehbehinderte betrifft. Wir haben es vorhin schon mal gehört, auch die Fahrer von Elektrofahrzeugen merken sehr stark, dass es eine erhöhte Aufmerksamkeit erfordert, weil sie selbst wahrnehmen, dass Passanten sie nicht wahrnehmen. ja, so ist das mit der Wahrnehmung. Wir haben lange in der Selbsthilfe dafür gekämpft, also ganz intensiv auch im Zusammenwirken mit der Europäischen und auch der Weltblindenunion ganz stark, um uns dafür einzusetzen, dass es akustische Warnsysteme für Elektroautos eben gibt und dass die auch nicht von den Fahrern selbst abgeschaltet werden können mit so einem sogenannten Pausenschalter. Und diese Warnsysteme nennen sich AWAS und es gibt eine europäische Verordnung, die ist in allen Mitgliedstaaten bindend. Und hiernach ist es so, dass ab Juli 2019 alle neu zugelassenen Typen ein solches AWAS haben müssen und dann eben ab 2021 alle Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge, die neu auf den Markt kommen, eben auch mit einem AWAS ausgestaltet sein müssen. Es gibt dann bestimmte Regelwerke, wie das AWAS speziell ausgestattet sein muss, welche Lautstärke, dass es zum Beispiel kein Wohlfühlgeräusch sein darf, sondern schon ein Warngeräusch, was irgendwie vergleichbar sein muss oder wahrnehmbar muss, sein muss als Geräusch, was irgendwie im Straßenverkehr auch relevant ist und nicht nur ein munteres Vogelzwitschern simuliert. Ja, das hilft mir ja auch nicht weiter. Also das gibt es. Die große Problematik, und wir haben ja hier zum Glück im Raum auch einige, die mit Verkehrsplanung zu tun haben, das hilft nicht, wenn wir heute Busse anschaffen. Das heißt, es wäre schon hilfreich, dass öffentliche Verkehrsmittel oder auch Fahrzeuge, ich weiß auch, die Bundesregierung hat Elektrofahrzeuge zum Beispiel, dass alle die jetzt schon mit einem AWAS versehen werden, dass da auch extra Förderungen geben muss, damit, weil so ein Bus ist ja 10 Jahre in Betrieb, oder länger, damit nicht sozusagen die EU-Verordnung dann zwar in Kraft tritt, aber wir schon eine ganze Menge von Verkehrsteilnehmern haben, die einfach noch durchs ja, Netz gerutscht sind, sagen wir mal so. Das heißt, auch bei Förderprogrammen sind wir gerade sehr stark dabei, uns dafür einzusetzen, dass eben die, das AWAS auch jetzt schon gefördert wird. Und das müssen wir natürlich auch von denjenigen verlangen, die jetzt Ausschreibungen machen im Kontext der Elektromobilität, damit wir eben auch weiterhin gleichberechtigt teilhaben können. Und da ist es eben ganz wichtig, dass wir lernen, dass so wie der Lärmschutz wichtig ist für den Gesundheitsschutz, die Barrierefreiheit kein Nice-to-have ist, sondern die Barrierefreiheit eine ganz wichtige Voraussetzung, damit Menschen mit Behinderungen, Mobilitätseinschränkungen teilhaben können. Und aber auch sehen, dass das natürlich etwas ist, was ganz, ganz vielen Menschen in unserer Bevölkerung auch Hilfestellung ist. Auch genauso die Zugänglichkeit zu allen Bereichen des Lebens erleichtert. Na, die Frau mit Kinderwagen, ebenso wie derjenige, der sich gerade mal beim Skifahren irgendwie die Haxe gebrochen hat und mit Krücken unterwegs ist. Oder der Nächste, der mit seinem Handy rumläuft und dann den Leitstreifen benutzen muss, wie wir das heute Morgen schon mal gehört haben. Ja, also Barrierefreiheit ist kein nice to have, sondern ist eben etwas, was zwingend mit zu berücksichtigen sein muss. Ganz zum Abschluss vielleicht?
Ja, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits bin ich total beruhigt, dass es so viele Rechtsgrundlagen gibt. Dann bin ich natürlich auch beeindruckt, was man alles wissen sollte und muss und wie wichtig es ist, auch für unsere Verbände, Landesverbände, es ist, diese Rechtsgrundlagen zu kennen. Und dann denke ich aber auch wieder, es heißt ja immer, Recht haben und Recht bekommen ist eben zweierlei. Und ich habe den Eindruck, wenn ich jetzt mit all diesen Argumenten mich an die Ämter, an die Verkehrsverbünde wende, was habe ich denn wirklich in der Hand? Kann ich denn irgendwas durchsetzen?
Ja, natürlich. Also auch wenn wir Juristen natürlich so unsere eigenen Instrumente der Durchsetzung von Ansprüchen ganz gerne schaffen und geschaffen haben. Aber ich glaube trotzdem, dass das Gespräch, also auch das hartnäckige Gespräch und das Werben für unsere Belange und das Einfordern einer frühzeitigen Einbindung mit Expertise was ganz Wesentliches ist. Interessant finde ich, dass der Bund hat ja jetzt seit 2016 die Fachstelle Barrierefreiheit. Nochmal zurückzukommen auf Nordrhein-Westfalen, die haben eine Agentur Barrierefreiheit. Also man hat auch erkannt, dass es hier ein Unterstützungssystem geben muss, dass das nicht vom Himmel fällt, sondern dass es ganz viel Beratungs- und Unterstützungsangebot braucht, um Barrierefreiheit zu realisieren, um eine Wahrnehmung und ein Bewusstsein dafür auch zu schaffen. Das ist das eine. Wenn es aber nun gar nicht geht und man jemanden völlig renitenten hat und das Gefühl hat, man kommt überhaupt nicht weiter und man ist, oder noch viel schlimmer, es wird was neu gebaut, was nun gar nicht barrierefrei ist oder sogar neue, ganz neue Hürden aufbaut. Dann gibt es natürlich auch nach den Landesbehindertengleichstellungsgesetzen, aber auch nach dem Bundesbehindertengleichstellungsgesetz rechtliche Durchsetzungsmöglichkeiten. Und da ist es nicht nur so, dass der einzelne behinderte Mensch klagen muss. Oder im Bund haben wir jetzt zum Glück so ein Schlichtungsverfahren, was sehr viel niederschwelliger ist, wo man auch einwirken kann, zum Beispiel auf die Nahverkehrspläne nach dem Personenbeförderungsgesetz. Sondern dass wir auch Verbandsklagemöglichkeiten haben. Das heißt, dass der Verband auch rechtlich Barrierefreiheit durchsetzen kann. Und wir haben zurzeit ein dreijähriges Projekt, was die Aktion Mensch fördert, um eben dieses Recht der Verbandsklage oder diese Möglichkeiten auch zu forcieren und besser nutzbar zu machen. Interessanterweise haben wir im Juni am 25., dafür kann ich jetzt gleich auch mal Werbung machen, unseren dritten Workshop des Projekts, der das Thema Mobilität auch zum Schwerpunkt haben wird. Also das knüpft quasi wunderbar hier an diese Veranstaltung auch an und werden dort die Instrumente nochmal ermöglichen und die Mitarbeiter, die das Projekt praktisch betreuen, unterstützen auch Behindertenverbände dabei zu überlegen, welcher Fall ist überhaupt geeignet für eine Verbandsklage, welcher nicht. Wo lassen wir das? Und politisch muss ich sagen, würde ich mir sowas wünschen in allen Ländern, wie wir auf Bundesebene haben, nämlich so ein Schlichtungsverfahren, weil man klagt ja nicht so gerne, sondern man versucht ja in den Austausch zu kommen. Und wir merken auf Bundesebene, dass das eine ganz tolle Möglichkeit ist, wirklich Dinge zu bewegen, die man vorher nicht bewegen konnte in Gesprächen, wo man auch nicht so an die Akteure rankam und wo man noch nicht das Instrument der Klage bemühen muss, aber doch eine ganze Menge erreicht. Und das würde ich mir auf Länderebene vielleicht zum Abschied wünschen. Also wie gesagt, es gibt tatsächlich Möglichkeiten, die bislang allerdings von den Behindertenverbänden, das muss man auch ganz klar sagen, noch nicht so richtig genutzt worden sind. Ja, das war so unser Einblick.
Vielen herzlichen Dank.